Einen wunderschönen guten Morgen, sagen Conny Kaiser und Pastor Peter Kaiser. Wir grüßen euch alle draußen im Netz und alle Gemeindemitglieder, die jetzt diese Predigt heute hören. Und wir haben den 16. Mai und wir haben den Sonntag nach Himmelfahrt. Wir hatten ja am letzten Donnerstag schon kurz die Apostelgeschichte gelesen, und zwar Kapitel 1 hatten wir gelesen von 9 bis 11. Und ich hatte euch angekündigt, dass wir die vorhergehenden Verse heute betrachten. Und wir werden anfangen mit der Apostelgeschichte Kapitel 1. Erstmal die Verse 4 bis 8 und dann dazu die Auslegung bringen. Am Anfang bete ich und ich bitte den Herrn Jesus, lass uns die Botschaft rüberbringen, dass sie verstanden wird. Lass uns dein Wort, wie wir immer sagen, schneiden, dass es richtig vermittelt wird. Und dass die Menschen auch die Botschaft verstehen und dass sie etwas begreifen und dass das Wort in ihre Herzen fällt und dass sie von dort aus ihr Leben verändern, dass eine neue Wegweisung für ihr Leben kommt, Herr. Darum predigen wir. Und Glaube entsteht durch die Predigt. Glaube wird gefestigt und erweitert durch die Predigt, Herr. All das hast du uns gegeben und wir sind gehorsam und bringen heute das Wort Gottes über das Internet. Halleluja. Amen.
Amen.
Conny, lies Apostelgeschichte 1, und zwar die Verse 4 bis 8.
Als er aber mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern das Eintreffen der Verheißung des Vaters zu erwarten, die ihr von mir gehört habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach nicht vielen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit die Königsherrschaft für Israel wieder aufrichten? Er aber sagte zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde.
Ja, im Vers 4 spricht Jesus ja von der Verheißung, die ausgesprochen ist. Und er sagt halt, ihr müsst 40 Tage nach Ostern wird etwas geschehen und bleibt in Jerusalem, dort, wo wir uns immer getroffen haben. Und das ist für Menschen ganz schwierig, erstmal einzuhalten, sage ich mal. Zu verstehen vielleicht, ja, aber man ist ungeduldig. Ja, was wird da nun passieren? Und hier zeigt auch einmal das, wo Jesus ja 40 Tage, auch innerhalb dieser 40 Tage ja noch mit seinen Jüngern als Auferstandener schon zusammen gewesen ist, immer wieder das, dass sie ihn eigentlich so richtig gar nicht verstanden haben. Das kommt immer wieder raus. Und der Matthäus und Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben und er hat sich sehr bemüht, das war ein sehr gelehrter Mann und Weise und auch Weltreisender, also der kannte sich aus in der Welt, da kommen wir nachher noch drauf. Aber Matthäus hat im Kapitel 28, Vers 17, also im großen Missionsbefehl, im Bereich des großen Missionsbefehls, hat er gesagt, etliche aber zweifelten. Der hat also ganz klar noch wieder gesehen, dass auch da unter den Jüngern Zweifel einfach herrschte. Lukas drückt es ja auch aus in Vers 6, wenn wir den nachher lesen, oder haben wir gelesen, die zusammen fragten, wann wirst du die Zeit der Königsherrschaft Israels aufrichten? Das ist ja auch etwas, was sie falsch verstanden haben. Sie wollten die Herrschaft des alten Davidschen Reiches wieder aufbauen. Aber kommen wir zuerst mal auf die Verse davor. Johannes der Täufer, den Jesus hier zitiert, der hat mit Wasser getauft. Und Jesus avisiert ihn die Taufe im Heiligen Geist. Und da wissen sie also auch wiederum gar nichts damit anzufangen. Und der Täufer, der Johannes der Täufer, hat mit einem vergänglichen Element, nämlich mit Wasser getauft. Und Jesus will mit dem göttlichen Element kommen und will sie im Geist taufen und mit Feuer. Und wenn wir auch weiter lesen, haben die Menschen Feuerzungen auf ihren Häuptern gesehen. Kommen wir nochmal zur Taufe im Judentum zurück. Es war auch in der heidnischen Umgebung von den Juden war es nichts Besonderes, dass man sich taufte, sag ich mal. Das war ein reines religiöses Waschen, was der Mensch an sich selbst vorgenommen hat, mit eigenem Willen. Und diese Waschung, wie ich sagte, Selbsttaufungen, dominierten mit dem Abwaschen, mit dem Gesichtspunkt des Abwaschens und die Unreinheit zu beseitigen, was wir natürlich wissen, was immer wieder gemacht werden musste, weil es nicht gelang. Und an keiner Stelle im Alten Testament ist davon die Rede, dass es um ein öffentliches Bekenntnis ist. Und das kommt erst nach der Auferstehung, letztlich nach Pfingsten auch erst. Da hat er ihnen ja avisiert, dass jetzt die Taufe im Heiligen Geist vorgenommen werden sollte. Und wenn wir nochmal auf die Wassertaufe kommen, das ist ja eine Taufe, die von Gott kommt und die öffentlich bezeugen soll, hier ist ein Mensch, der sich zu Jesus bekannt hat, öffentlich getauft wird vor vielen Menschen und damit wird nicht wie in religiösen Kirchengemeinden nur eine Besprenkelung mit Wasser, sondern wir bei uns nehmen eine vollständiges Untertauchen vor. Der Mensch wird total untergetaucht und wenn ich taufe, achte ich darauf, dass auch gerade bei Frauen die letzte Haarspitze noch mit unter Wasser ist, dass also der ganze Mensch sozusagen stirbt. Der Mensch stirbt im Wasser, kommt dann wieder aus dem Wasser raus und ist dann eine neue Kreatur. Er ist wieder auferstanden. Das ist genau das, was Jesus durchgemacht hat. Der Hintergrund ist genau das, dass erst der Tod am Kreuz bei uns im Wasser durch die Taufe geschieht und dann die Auferstehung eines neuen Menschen, einer neuen Schöpfung. Also, nach außen ist es immer noch derselbe. Ich bin getauft worden im Auerbach, im strömenden Wasser und als ich aus dem Wasser kam, bin ich immer noch Peter Kaiser vom Körper gewesen. Aber innerlich, mein Geist ist verändert worden, meine Ausrichtung auf Jesus. Ich habe ein neues Denken bekommen. Dieser Taufbefehl, der hier jetzt von Jesus gegeben wird, hat bei den Jüngern ein endzeitliches Denken ausgelöst. Sie haben die Geistausgießung, die Jesus ankündigte, mit der Aufrichtung des Davidschen Großreiches verstanden. Jesus hat die Geistausgießung ja mit Jerusalem verknüpft. Sie sollten in Jerusalem dort warten, wo sie sich immer getroffen hatten. Und in Jerusalem hat David reagiert und Salomo hat dort dem Gott ein Haus gebaut. Und Gott selbst hat ja Jerusalem als seine Stadt erwählt. Und die Propheten seit Jesaja haben immer wieder darüber gesprochen, dass das endzeitliche Heil für Jerusalem und alle Völker von Jerusalem ausgehen wird. Deshalb ist Jerusalem auch so wichtig. Denk mal an das heutige Geschehen. Es gibt andere Länder, wo viel mehr passiert ist, wird in der Tagesschau überhaupt nicht berichtet. Aber Israel ist immer ein Brennpunkt. Das ist immer die Geschichte. Das ist immer wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil Gott dort reagiert und sie wollen gegen Gott angehen. Und ich sage euch eins, Gott wird gewinnen.
Amen.
Immer. Amen. Er wird seine Stadt nie alleine lassen. Ganz klar. Die frommen Juden wollten in Jerusalem und werden heute noch begraben. Sie haben tiefe Gräber gebaut in den Felsen hinein und in den Grund rein. Sie haben wie Tiefgaragen für Autos haben sie Gräber gebaut, wo die frommen Juden heute auch noch sich in Jerusalem begraben lassen. Und das ist immer noch die Hoffnung auf eine glorreiche Zukunft von Israel, die auch von Jerusalem ausgeht. Und das meinten die Jünger, Aber was macht Jesus? Er weist sie freundlich zurecht und sagt, hallo Jungs, nun denken wir mal in eine andere Richtung. Und was sagt er? Höflich. Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkt zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ja, da kommen wir wieder zu der Neugier. Die 40 Tage waren ja schon für sie eine lange Zeit, die sie aushalten mussten. Und hier kommt nochmal die Neugier über etwas anderes. Wann ist nun dieser Zeitpunkt, wo Jesus sein Reich aufrichten wird? Wir können in der Offenbarung etwas lesen, aber wir haben auch nur verschwommen die Punkte, die dort, vielleicht die Punkte nicht, was passieren wird, aber die Zeitpunkte sind verschwommen. Und wir sollen das nicht berechnen und auch nicht irgendwie spekulieren und uns Gedanken machen. Und es ist so viel spekuliert und kombiniert worden. Und viele haben auch schon ein Datum, ein nahes Datum vorausgesetzt. Und die armen Leute in den Gemeinden haben dann alles verkauft, weil sie gesagt haben, das ist ja eh schon der Weltuntergang, der dann passieren wird. Und dann ist nichts passiert und die Leute haben sich betrogen gefühlt. Das ist die große Gefahr, wenn man diese Spekulationen anstrebt. Und Jesus sagt, ich sage es nochmal, das gilt auch für heute, es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkt zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Wofür? Kommen wir später drauf, nämlich auf das Wiederkommen von Jesus in der Wolke. Die Zeichen der Zeit, die in Matthäus 16,3 beschrieben werden, die kennen wir auch, was also noch Schlimmes auf der Erde passieren wird. Es ist ja schon schlimm genug, aber wenn wir das lesen, muss eigentlich noch Schlimmeres passieren, bevor endlich diese Zeit abgelaufen ist, wo dann, was passiert? Die Entrückung. Wir werden mit Jesus in der Wolke in den Himmel aufsteigen. Wir, die wir mit Jesus verbunden sind, wohlgemerkt. Nur die mit Jesus verbunden sind. Die Zeit, die uns jetzt heute noch bleibt, ist geschenkte Zeit. Sie ist die Gnadenzeit. Und wir sollen diese Zeit damit verbringen, das Evangelium zu verkünden. Apostelgeschichte 1,8 sagt das ja ganz klar. Und so stellt Jesus mit dieser eigentlich negativen Warnung, eben sich keine Gedanken zu machen, einen positiven Auftrag auch für die Weltmission. Siehe Vers 8, einfach uns zur Verfügung. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Dieser Vers ist für den gescheiten Lukas, den ich ja schon zitiert habe, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte geschrieben hat, der Bauplan für die Apostelgeschichte gewesen. Ihr kennt das sicher aus der Schule. Wie sagst du immer, Conny, wie musst du dir die Aufsätze schreiben?
Einleitung, Hauptteil und Schluss.
Ja, eben nicht. Das wurde uns doch so gegeben. Und hier der Lukas, der hat einmal den geografischen Aufriss. Es heißt in Apostelgeschichte 1 bis 7, ich baue mal jetzt die Apostelgeschichte zusammen in der Gesamtheit, da ist von Samaria und den Küstenstädten die Rede, ausgehend von Jerusalem natürlich. In Apostelgeschichte 8 bis 12 ist das Zentrum, das ist 8 bis 12, Entschuldigung, also nochmal, Jerusalem ist 1 bis 7, da sind sie ja zuerst. Dann kommt 8 bis 12, das ist Samaria und die Küstenstädte Syriens. Und dann geht es ins Zentrum des römischen Imperiums, 13 bis 28. Und wenn wir das Personal sehen, dann ist 1 bis 12 der Petrus im Mittelpunkt. Warum? Warum? Er sollte ja zu den Juden gehen. Und Paulus, er sollte zu den Heiden gehen. Ganz klare Aufträge haben die beiden bekommen. Und das ist dann im Teil später einmal die reine Judenmission in Jerusalem und Judäa und die Mission der Halbheiden, sage ich mal, in Syrien und angrenzenden Gebieten und dann die Mission unter den reinen Heiden ab Kapitel 13 in der Apostelgeschichte. Die geschichtliche Mission von Pfingsten bis zur Ankunft von Paulus in Rom bestimmt also den Auftrag Jesu, den Lukas umgesetzt hat. Und wenn wir jetzt auf das Wort noch kommen, sie sollten Zeugen sein. Das ist auch ganz wichtig und wir müssen wirklich auch uns diesem Wort nochmal der besonderen Bedeutung wertschätzen. Die Jünger sollten Zeugen sein. Und wenn wir an griechischer Stelle, im Griechischen, das Wort für Zeugen, ist das Wort für Märtyrer. Und da fällt mir gleich wieder etwas ganz Wichtiges ein. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, ist es die erste Taufe. Wir kommen sozusagen in das Reich Gottes hinein, in das Wirken des Herrn und verstehen es. Das zweite ist die Taufe im Wasser. Das ist das Bekenntnis für uns. Das dritte ist die Taufe im Heiligen Geist, die auch Gott bestimmt, aber ich kann mich danach ausstrecken. Und das vierte ist das Märtyrium. Und wenn wir, das ist die Taufe in die Leiden Christi, heißt es auch, das hören wir nicht so gerne. Aber überlegt mal, was jetzt hier gerade mit den Zeugen gesagt wird. Wir sollen bezeugen, dass wir wissen aus der Bibel, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das bringt uns heute schon Schwierigkeiten ein in der Welt. Und das ist das Leiden, was Jesus meint. Wenn wir das aber negieren, dann kneifen wir. Und das sollen wir nicht. Wir sollen uns zu Jesus bekennen und wir danken Gott, dass wir in einem Land leben, wo wir das noch dürfen. Amen. Überlegt mal, wo es außerhalb Schwierigkeiten gibt, wo schon allein das Wort Jesus zum Tod führen kann. Und das sind dann meist Urlaubsländer, wo wir dann noch hinreisen. Und das, finde ich, sollte man mal überlegen, ob man wirklich da dann auch seinen Urlaub verbringt. Der Zeuge war wichtig. Und jetzt komme ich nochmal auf das jüdische Prozessrecht. Es mussten zwei Zeugen sein und der Zeuge, der konnte nicht nach Lust und Laune dann bezeugen, sondern sie mussten beide eine übereinstimmende Aussage bringen. Und was mich noch besonders eigentlich betroffen gemacht hat, wenn ich das so sehe, bei einem Todesurteil, wenn die Zeugen wirklich den Tod oder einen Menschen so schwer belasten, dass das Urteil Tod heißt, gesprochen wird, dann mussten die Zeugen das Urteil vollstrecken.
Die erste Handlung.
Die mussten den Tod vollstrecken. Sie mussten das verstrecken. Und das ist auch etwas, da sollte man sich mal überlegen, wie wichtig einmal die Verantwortung der Zeugen ist, aber auch wie wichtig die Last für sie ist. Und wenn wir das auf uns heute übertragen, dann haben wir eine heilige Pflicht, auch diese Zeugen zu sein. Und da verstehen wir auch, wenn Paulus im 1. Korinther 15 schreibt, dass die Verkündigung und die Auferstehung Jesus so sehr hieb- und stichfest in einer Zeugenkette beschrieben werden musste und warum keine Frau darin vorkommt. Denn in dem alten jüdischen Recht hatten die Frauen kein Zeugenrecht. Wenn er die Frauen mit einbezogen hätte, hätte er sich ja fragwürdig gemacht, hätte er gesagt, was schreibst du denn, die sind doch gar nicht genannt. Das entsprach der damaligen Jurisprudenz der Gesetzgebung. Die Gesetze haben das vorgesehen und die Jurisprudenz musste sich danach richten, also die Rechtsprechung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Zeugen sind, dass wir Jesu Jünger sind, damals wie heute. Und noch ein ganz wichtiger Satz, Conny.
Man muss selbst überzeugt sein.
Ja.
Um andere zu überzeugen.
Ja, wenn ich selbst
der andere das sage, merkt, dass das wirklich von innen
kommt. Das kommt vom Herzen. Wenn ich die Botschaft Gottes weitertrage und die Menschen dann auch noch sehen, das kommen wir gleich dazu, in die Begriffe hinein, das will ich nicht vorgreifen, wenn die dann auch noch sehen, dass bei uns was passiert, was dem entspricht, dann wissen sie auch, hey, da ist doch was dran. Und dann schauen sie näher hin. Zuerst sind sie erstmal abgelehnt und greifen uns an manchmal auch, weil wir mit Jesus kommen. Du schon wieder mit deinem Jesus immer. Boah. Gell? Und das haben wir alle schon erlebt. Und wenn wir dann aber überzeugen können, dass Gott uns wirklich in wichtigen Situationen geholfen hat, dann schauen sie doch schon hin und werden stiller, weil sie merken, hey, muss wohl doch was dran sein. Diesen Auftrag auszuführen, das ist natürlich einmal die Annahme des Wortes, dass man sagt, ja, ich nehme das Wort an und ich nehme die Aussage von Jesus wörtlich und gehe dann als Zeuge zu meinen Zuhörern. Und das ist letztlich auch das, was wir durch die Predigt erreichen wollen. Wenn wir das Wort predigen, dann predigen wir Gottes Wort. Ich bin das Wort, sagt Jesus, und wir sind die Zeugen und wir werden durch den Heiligen Geist mit der Kraft ausgestattet, das zu tun. Das ist auch wichtig. Und diese Kraft, ich spreche nochmal diesen Satz, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das kannten sie ja damals nicht. Und viele unter uns kennen das heute auch nicht. Wirklich vom Heiligen Geist, wow, getauft sein. Und das ist keine Wohlfühlangelegenheit. Das ist nicht Selbstzweck oder Erbauung, wie manche das sehen. Oh, ist das schön, wenn das so kribbelt. Nein, das ist wirklich eine Kraft, die in einen hineinkommt. Und die Kraft, die heißt im Griechischen Dynamis. Und wenn wir da das Wort weiter auslegen, kommen wir zu Dynamit. Das ist ja auch eine Kraft, die von dem ausgeht, aber negativ. Hier kommt die Kraft Gottes in uns hinein. Und diese Kraft, die soll uns zu Jüngern machen und die Botschaft zu bezeugen, und zwar vom Zentrum der jüdischen Welt Jerusalem aus bis nach Rom, wie er seinen Jüngern gesagt hat. Der Lukas war natürlich weit gereist und er wusste, dass hinter Rom noch mehr ist und dass da auch noch weitergehen kann bis ans Ende der Welt. Aber es ist ja so, wer die Hauptstadt hat, hat das ganze Reich. Und insofern war Rom für Paulus wichtig, dass er Paulus erreichen musste. Das ist ja auch Ziel der Apostelgeschichte. Wer die Hauptstadt hat, hat das Reich. Das waren also die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtete und sie zum Warten und zum Empfangen und zum Bezeugen aufforderte. Und jetzt lesen wir nochmal die Worte, die wir auch am Donnerstag gelesen haben, zur Abrundung und auch dort zu dieser Auferstehungsgeschichte noch etwas sagen. Conny liest uns Apostelgeschichte 1, 9 bis 11.
Und als er das sagte, sahen sie, dass er aufgehoben wurde, und eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Als sie aber so hinstarrten, wie er in den Himmel einging, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern neben ihnen. Die sagten: Ihr galiläischen Männer, warum steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird auf die gleiche Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel eingehen gesehen habt.
Ja. Hier kommen für viele Menschen wiederum ganz schwierige Aussagen, die sie nicht begreifen können. Die können sie nicht packen. Sie können sie mit dem Verstand nicht erreichen. Und dadurch nehmen sie Anstoß und einmal weisen sie es zurück. Oder auf der anderen Seite untersuchen sie das auch. Naturwissenschaftler haben über die Aufstiegsgeschwindigkeit von Jesus von der Erde bis zur Wolke Berechnungen angestellt. Kann ich nur drüber lachen. Dann haben Kosmonauten im All gesucht, wo Jesus geblieben ist. Er muss ja irgendwo hingegangen sein. Den Himmel haben sie nicht gefunden. Und damit ist die Frage auch verbunden, wo ist Gott? Und der Anfang ist ja schon, dass Jesus als Sohn einer Jungfrau geboren wurde. Das sind auch Dinge, die für Menschen nicht zu begreifen sind. Die muss man einfach im Glauben annehmen. Und die Geschichte, die hier also beschrieben ist, ist an manchen Stellen immer von Immanenz und Transzendenz geprägt. Und dazu möchte ich jetzt die Begriffe erklären. Immanenz bedeutet, dass ich etwas sehe und sofort erkenne, was es ist. Wenn du einem kleinen Kind einen Becher mit Wasser hinstellst oder mit Saft, weiß es sofort, das ist mein Becher und daraus trinke ich. Es erkennt aus eigenem Erkenntnis. Die Mama muss nicht sagen, guck mal, da ist dein Becher und da musst du trinken jetzt, sondern das Kind weiß, das ist mein Becher, den nehme ich in die Hand. Und so haben wir verschiedene Dinge in unserem Leben, die wir allein dadurch erkennen, dass sie uns gegenständlich vor Augen sind. Das ist die Immanenz. Und die Transzendenz ist genau das Gegenteil. Ich sehe nichts. Ich weiß, dass es geschehen ist. Ich weiß, dass es in der Bibel geschrieben steht, aber die Bibel lese ich ja nicht. Wenn ich die Bibel lesen würde, würde ich die Erklärung dafür finden. Und wenn ich dann keinen Glauben habe, kann ich es auch nicht begreifen. Wenn ich aber Glauben habe, ist die Frage, wie groß ist der Glaube? Und wie komme ich dahin, dass ich wirklich zu dem sagen kann, ja und Amen. Und das ist etwas, wo die Transzendenz in unserem Leben deutlich wird. Ich will nicht sagen sichtbar, aber wenn ich übernatürliche Dinge in meinem Leben erlebt habe, dann weiß ich, wie es passiert ist. Ich weiß, was ich getan habe. Mein Glaube hat gewirkt. Ich habe gesagt, ja, Herr, bei dir ist nichts unmöglich. Steht im Wort. Wenn ich das zitiere und insofern bei mir Dinge eintreten, die einfach nur aus dem Übernatürlichen kommen kann. Ich könnte euch viele Beispiele bringen. Können wir mal gelegentlich darüber sprechen, wenn wir wieder präsent uns treffen. Wo wirklich übernatürliche Heilung. Und dann stehen zum Beispiel Ärzte bei Heilungswundern da. Haben wir erlebt. Bei einem Mann aus unserer Gemeinde. Der ist zum Arzt gegangen und hat gesagt, mein Blasentumor ist weg. Hat der Arzt gesagt, kann ja aber nicht angehen. Der Arzt hat was falsch untersucht, bei dem sie waren. Und der Blasentumor war hundertprozentig weg. Durch übernatürliches Eingreifen von Gott.
Amen.
Genau. Und das ist etwas, wo wir uns heute auch, wo wir bereit sein müssen, sage ich mal. Gott senkt sich in die jeweilige Situation von uns Menschen hinein und gibt uns Dinge, die wir für unseren weiteren Weg brauchen. Die müssen wir erkennen. A, müssen wir wissen, dass sie von Gott sind. B, müssen wir erkennen, dass sie auf unserem Weg wichtig sind. Und dann dürfen wir nicht sagen, oh nee, das schaffe ich sowieso nicht. Das ist das meiste, das Erste, was ich immer höre. Nee, das kann ich nicht. Das ist unmöglich für mich. Nein, mit Gott ist nichts unmöglich. Und wenn ich von da anfange, dann kann ich die Transzendenz begreifen. Okay. Mhm. Conny nickt. Mhm. Der Einzug von Jesus ist kein naturwissenschaftliches, kein naturwissenschaftliches Ereignis, sondern es ist eine theologisch zu verstehende Tatsache. Ich glaube, damit haben wir das gesagt. Und die Wolke, dazu möchte ich jetzt noch was sagen, die Wolke ist immer eine Verhüllung der Herrlichkeit Gottes, damit das menschliche Auge Gott nicht sieht. Warum hat Gott das so gemacht? Kann ich euch nicht sagen. Er will es so haben. Und wir müssen uns da reinfügen. Es ist so. Dieses Übernatürliche soll uns einfach erfassen. Und wenn die Wolke, die war ja schon in der Wüste dabei, wenn das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, war Gott immer dabei, aber ist immer in der Wolke gewesen und hat sich durch die Wolke verhüllt. Als Jesus mit zwei Jüngern auf dem Berg der Verklärung war, ist Gott erschienen und hat zu ihnen gesprochen aus der Wolke. Wenn ihr es nachlesen wollt, Matthäus 17, Vers 5. Und bei der Wiederkunft des Menschensohnes, nämlich wenn die Entrückung stattfindet, wird Jesus aus der Wolke kommen und wird uns rufen. Uns, hatte ich vorher schon gesagt, die wir mit Jesus verbunden sind. Und wir werden mit ihm in den Himmel auffahren. Hoho. Wie das wohl sein wird. Aber den Zeitpunkt dafür sollen wir nicht begreifen. Aber eins weiß ich, Conny und ich werden dabei sein. Halleluja. Amen. Dann, wenn wir jetzt hier lesen, dass eine Wolke Jesus aufnimmt, dann geht er ja damit wieder in die Herrlichkeit ein. Und ich hatte am Donnerstag schon gesagt, 33 Jahre war der Thron neben Gott rechts vom Vater leer. Und jetzt geht er wieder, in diesem Augenblick wird er wieder besetzt. Und Jesus geht nochmal Transzendenz.
In die Transzendenz.
In die Transzendenz, ja. Das können wir einfach, das müssen wir einfach begreifen, hinnehmen und begreifen. Und das ist so schwierig. Überleg mal, was die Jünger gemacht haben. Luther schreibt, sie haben hingestarrt. Gell? Ja. Hinstarren ist einfach mit offenem Mund dastehen und sagen, was ist das jetzt? Gell? Und das ist das Gewaltige. Und Jesus lässt uns auch heute als Jünger einfach mit der Tatsache stehen, wir müssen damit fertig werden. Ja. Ist es so?
Ja.
So ist es.
Glauben.
Und wir haben vor einiger Zeit haben wir über Engel gesprochen, nicht? Das ist gar nicht so lange her in der Predigt. Zwei Männer stehen dabei, wieder zwei Zeugen, zwei Männer sind geschickt worden in weißen Kleidern. Was sind das?
Engel.
Das ist doch ganz klar. Gott schickt also in wichtigen Situationen immer Engel. Es wird hier bestätigt, dass das kein Normalfall ist. Es ist wirklich so, hier passiert etwas Außerordentliches. Bei mir ist schon viel Außerordentliches passiert, aber Engel waren noch nie dabei.
Oh, nicht sichtbar.
Nicht sichtbar. Ja, klar, das war gut. Engel waren schon dabei, aber sie waren nicht sichtbar. Aber wenn wirklich etwas Herausragendes passiert, bin ich ganz sicher, dann schickt Gott auch wirklich Engel in Engelsgestalt. Engel in Menschengestalt waren schon bei uns. Das wissen wir.
Wer sehen soll, der soll sehen.
Ja. Und wenn bisher immer Dinge durch den Propheten verkündigt wurden, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, so hat Gott hier auch wieder Sonderbotschafter abgesandt. Und wenn wir den Hebräer, ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung, wir haben den Hebräer 1, Vers 14 gelesen, da haben wir gehört, dass Engel dienende Geister sind, haben wir auch vor der Predigt. Und somit wird die Auferstehung, wohlgemerkt Auferstehung zu Ostern, und auch die Himmelfahrt von Engelsbotschaftern begleitet. Denn als Jesus auferstanden ist aus dem Grab, standen auch Engel da. Wen sucht ihr? Mhm. Ihr sucht ihn bei den Toten, er ist lebend. Mhm. Und das haben sie zu den Jüngern gesagt und zu den Frauen. Ja, die Verheißung ist hier jetzt eine neue Begegnung mit Jesus. Und wir sind Nachfolger und wir können uns jetzt nicht rückblickend sentimental
Erinnerungen
hingeben, wie wir das ja auch gerne tun in so einem Leben wie die gute alte Zeit. Nein, wir sollen dieses Ereignis mitnehmen, nicht darüber rätseln und sinnieren und irgendwie falsches Rechnen machen, sondern wir müssen verstehen, dass das ein bewusstes Zugehen auf die Wiederkunft von Jesus ist. Und wir haben immer wieder, wenn wir von Endzeit reden, Paulus hat, ja, der hat ja wenige Jahre nach der Geburt Christi, rechnerisch hat er ja gelebt, und der hat schon gesagt, wir leben in der Endzeit, wie viel mehr leben wir heute in der Endzeit, gerade wenn wir heute auf Jerusalem schauen und auf Israel, was dort passiert, das ist schon Endzeit. Und wir müssen uns aber auch klar darüber sein, dass Jesus, wenn er wiederkommt, dann geschieht es nicht im Verborgenen. Er kommt auch nicht als Knecht in Knechtsgestalt, so wie er jetzt als Sohn auf die Erde gekommen ist, zu dienen, sondern er kommt sichtbar und mit Gottes Macht zurück, in Macht und Kraft. Mhm. Und bis dahin sollen wir einfach wachen und beten, und wir sollen werden, solange es Tag ist. Fällt dir da die Bibelstelle mit den Jungfrauen ein, mit den Öllampen, die eben nicht genügend Öl mehr hatten, und dann hatten sie, als der Herr kommt, kein Licht mehr.
Kein Licht mehr.
Und so sollen wir aufpassen, dass wir im Glauben uns gegenseitig ermuntern. Ermuntert euch mit Psalmen und Lobpreis, heißt es. Und wenn wir das tun, dann bleiben wir bis zum Ende auch in der Spur. Mhm. Und daran liegt mir. Daran liegt mir einmal, dass wir Menschen zu Jesus hinbringen, auch wenn wir dafür leiden müssen. Martyrium, muss man richtig verstehen, einfach Einsatz bringen. Das heißt, etwas von uns zurückstecken und etwas neu machen und für Jesus auch öffentlich eintreten und eben im Glauben zusammenhalten und auch unser Wirken immer wieder auf Jesus ausrichten und auf seinem Weg unterwegs sein. Dann kann uns nichts passieren. Halleluja.
Amen.
Amen. Lasst uns gemeinsam jetzt das Vaterunser beten. Das ist ja das Gebet, was Jesus sagt. Ich gebe euch ein Gebet, das ihr sprechen sollt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Zum Schluss möchte ich den aaronitischen Segen für euch beten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Das war der Segen für jeden Einzelnen ganz persönlich. Halleluja. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir gehen auf das Pfingstwochenende zu und wir werden uns am nächsten Sonntag wiederhören. Halleluja. Amen.
Amen.